ich heiße dich so herzlich auf meinem Podcast Mein Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr viel zeitgenössische, experimentelle Musik, mache Musiktheater. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ein, meinen Newsletter, der monatlich erscheint, zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich habe heute mal ein anderes Thema für euch mitgebracht, was ich schon mal gestriffen habe vor einiger Zeit. Ich habe schon mal über das Thema Geld gesprochen oder auch Geldverhandlungen für uns KünstlerInnen. Ich weiß, dass ich damals Elisabeth von Liliva da hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit der Coach Kerstin Gernig auch darüber gesprochen habe. Und nun spreche ich nochmal über Geld, auch Geld und Frauen implizit, aber ich finde, da gibt es auch Parallelen zu uns KünstlerInnen oder vielleicht kommt da noch mehr zusammen. Ich werde aber auch ein paar persönliche Sachen mit reinbringen und ich nehme als Aufhänger das neue Buch »Die Krise liebt Frauen wie dich« von Natascha Wegelin, auch bekannt als Madame Moneypenny. Ich habe Madame Moneypenny oder Natascha über ihren wunderbaren Finanzpodcast kennengelernt, der eben auch Madame Moneypenny heißt. Den gibt es seit 2016. Ich glaube, ich höre ihn tatsächlich seit 2018 und schon ziemlich regelmäßig und habe mir über Natascha tatsächlich noch sehr viel Wissen über Finanzen, Geldanlagen, was vielleicht die besonderen Herausforderungen für uns Frauen sind, angeeignet. Und wenn ich das Buch jetzt zur Hand nehme, da werde ich jetzt einige Sachen so herauspicken, sage ich mal, und euch einiges mitgeben. Ihr dürft mir natürlich auch Rückmeldungen geben, wenn ihr sagt, wow, das ist echt ein so wichtiges Thema, red da gerne mehr von, dann werde ich das gerne tun im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich werde auch, da könnt ihr euch schon drauf freuen, mit meiner wunderbaren Kollegin Saskia Worf vom Podcast Manage Musik tatsächlich im Quartalsgespräch 2, was dann im Mai erscheinen wird. Das erste Quartalsgespräch Bühne meets Business ist ja im Februar erschienen. Werden wir uns nochmal explizit über das Buch oder ausgehend von dem Buch von Madame Moneypenny auch über Geldthemen austauschen und euch da einiges mitgeben. Saskia wird auch eine Solo-Folge machen und dann machen wir auf jeden Fall ein Gespräch und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinnimmt. Ich habe so das Gefühl, vielleicht legen wir noch mal nach, aber ja, wir machen das auch Step by Step. Wenn ich auf das Buch zurückkomme, da wird erklärt natürlich Natascha Wegelin auch erstmal sehr viel, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Und das ist wichtig, sich das klar zu machen, nicht um sich damit zu entschuldigen und zu sagen, naja, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen und das war ja schon immer so, sondern auch zu verstehen, warum das so schwierig ist, es anders zu machen, weil es einfach so lange in uns drin war, in unseren Müttern, in unseren Omis. Und jetzt fangen viele von uns schon an oder haben angefangen, es anders zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, etwas Neues anzulegen, in dieser doch, sage ich, noch patriarchalen Gesellschaft. Also wichtig ist zum Beispiel schon mal zu wissen, ne, dass Frauen so viele Jahre, und das hat sich ja erst im letzten Jahrhundert jetzt hier in der westlichen Welt geändert, dass die Frauen ja weder ein eigenes Bankkonto haben durften, noch durften sie einfach eine Arbeit wählen. Also der Ehemann musste dem dann zustimmen. Also die Frau hatte ja ganz lange Zeit kein eigenes Geld. Entweder hat sie es dann versucht, irgendwie heimlich zur Seite zu legen, oder wenn eine Frau, egal jetzt wie weit wir zurückgucken, vielleicht auch ihre Situation entfliehen wollte, dann musste sie es entweder planen oder war da erstmal sehr ja, arm und bedürftig unterwegs. Und das wurde einfach von Männern kontrolliert. Und es ist gut, dass sich da schon was geändert hat, aber es ist ja gar noch nicht so lange her. Und wo nehmen wir dann die Vorbilder her? Das ist dann die große Frage. Und da finde ich, macht Natascha eine großartige Arbeit. Sie hat auch eine sehr aktive Facebook-Gruppe, wo ich finde, ich habe da auch schon mal eine Frage reingestellt und dann kommst du mit dem Schwarmwissen, da sind nur Frauen drin, in Kontakt. Und also ich finde vieles, was ich dort lese, sehr, 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 sehr hilfreich und natürlich sehr bestärkend zu sehen, hey, ich bin nicht allein und wir können das und wir dürfen das. Aber da immer wieder zu merken, ja, vielleicht ist es für uns ein Ticken anstrengender als vielleicht für einen Mann. Und zusätzlich sind wir natürlich in so einer Branche, ne, die Künstler, die Musiker, wir machen ja alle etwas, was wir so sehr lieben und sind auch in so einem Berufszweig, wo ja manchmal Leute denken, ne, da gibt es ja diese blöden Fragen und was machen sie tagsüber oder kann man davon überhaupt leben? Also ne, diese Verknüpfung, kann ich überhaupt auch finanziell erfolgreich sein als Künstlerin? Und erlaube ich mir das? Oder habe ich dann womöglich das Gefühl, naja, wenn ich das hinbekomme, dann bin ich vielleicht nur oberflächlich oder die anderen beneiden mich oder ich verrate die KünstlerInnen, boah, bei denen das irgendwie nicht so läuft. Also wir hängen da auch in einem ähnlich vertrackten Feld wie die Frauen. Und keine Ahnung, was es dann ist, wenn es die Kombi ist, also quasi Frau und Künstler, was da rauskommt. Was auch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass Frauen immer schon, und deswegen glaube ich, fällt es denen auch so schwer, Geld für ihre Arbeit einzufordern, dass sie schon immer viel unbezahlte Arbeit für Hof und Familie geleistet haben. Auch die ganze Care-Arbeit, ne, machen in der Regel die Frauen. Und was kriegen sie dafür? Nichts. Kümmern sich um die Kinder. Und wie oft ist das, habe ich auch in meinem Freundeskreis erlebt, die Männer, die zahlen da, was weiß ich noch, für Versicherungen und Altersvorsorge ein und auf die Frau läuft gar nichts. Und die Frau denkt halt, naja, ich habe ja den Mann, der alles hat. Und klar, wenn die Beziehung gut läuft und so weiter, alles gut. Aber es gibt auch ja manchmal Ehen, die auseinandergehen und dann steht man plötzlich da und denkt sich, ups, da habe ich drauf vertraut und das ist ja gar nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber schlau machen. Also es ist auch kein Hexenwerk. Ne? Es ist nicht so schwierig, sich mit Geld zu beschäftigen. Wie viel Geld nehme ich ein? Wie viel Geld nehme ich aus? Wie viel Geld spare ich? Kann ich Geld anlegen? Es ist nicht so schwierig. Aber das dürfen wir irgendwie in unseren Köpfen abstellen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast heute und eben inspiriert von Natascha Wegelin. Und natürlich liegen dem, ich bin ja auch eine große Freundin von Mindset-Arbeit, von sich Glaubenssätze angucken, was steht mir eigentlich im Wege zu dem, was ich wirklich möchte. Und so klassische Sachen sind dann, ne, kann ich sowieso nicht, Finanzen sind Männersache, ich war noch nie gut in Mathe, alle Reichen sind böse oder korrupt, Geld stinkt. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da anzusetzen. Wie denke ich denn überhaupt drüber? Und zu erkennen, Geld ist immer neutral. Es ist wie ein Messer. Ich kann mit dem Messer mein Brot schneiden, mir mein Essen zubereiten. Ich könnte auch jemanden mit einem Messer umbringen. Aber das Messer ist neutral. Genauso Geld ist neutral. Es hängt davon ab, in welchen Händen es ist, was die Menschen damit machen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, über den Natascha auch viel spricht und den ich auch immer gerne, wenn Leute zu mir zu einem Coaching kommen, auch teile, weil es ja dann auch die Menschen gibt, die sagen, ja, ich brauche ja nicht so viel und Geld ist ja nicht so wichtig. Und dann kommt auch wieder, ne, Geld verdirbt den Charakter. Und ich sage dann immer, wir ziehen uns aus der Verantwortung, weil es war immer so. Und auch das sehen wir, wenn wir auf die Welt gucken. Menschen, die Geld haben, können Einfluss nehmen. So wie sie eine bestimmte Partei unterstützen können, was ja in vielen Ländern geschieht, ne, die Wahlgelder. Oder ich kann entscheiden, wo und wofür ich spende. Und damit zum Beispiel habe ich auch etwas Einfluss auf meine Steuern. Ich nehme das in die Hand. Und ich gebe zu, ich hatte das große Glück oder ich habe noch das große Glück, dass ich zu Beginn meines Studiums in den USA eine Frau kennenlernen durfte, die mich auch sehr, auch finanziell während des Studiums unterstützt hat, wo ich sagen kann, auf eine gewisse Art war es eine Mäzenin für mich. Sie hat auch manchmal Projekte von mir gefördert, ist aber auch eine gute Freundin von mir, vielleicht auch eine mütterliche Freundin. Und ich habe in ihr eine Frau erleben dürfen, die durch eigene Arbeit sehr, sehr wohlhabend geworden ist, die das Herz so am rechten Fleck hat, die immer sehr viel in Kultur und Musik gefördert hat, die aber auch immer wieder in alle möglichen anderen sozialen Projekte sehr, sehr viel unterstützt hat. Und das war für mich immer so ein wunderbares Vorbild zu sehen. Ja, die hat keinen verdorbenen Charakter, die ist nicht korrupt, sie ist nicht böse und sie bewirkt Gutes. Und sie hat auch zu mir immer gesagt, sie macht das gerne, weil sie, also klar, sie hat natürlich auch immer ihre Steuern gezahlt, aber klar, wenn sie halt was spendet, dann hat das das ein bisschen verändert, ne, oder ein bisschen verlagert. Und wenn man natürlich den Höchststeuersatz sowieso zahlt, hat sie immer gesagt, jo, dann habe ich ein bisschen Einfluss drauf und ich möchte diese und diese Projekte fördern. Und da wurde mir das auch vorgelebt, welchen Einfluss du haben kannst, welche Menschen du unterstützen kannst, wenn du Geld hast. Und auch das wäre ja für uns absolut großartig. Ich meine, ich träume auch immer davon, vielleicht irgendwann noch mal eine Stiftung zu haben, mal gucken. Weil ich auch gerne Dinge bewirke. Und du kannst halt mehr Einfluss nehmen, wenn du Geld hast. Na, vielleicht kannst du es auch auf andere Art, weil du besonders, weiß ich nicht, viele Fans hast oder auf eine andere Art laut wirst oder sichtbar bist oder Dinge bewegst auf der Welt oder hier für uns MusikerInnen. Aber Geld ist ein Hebel. Und wenn wir eben nur sagen, ja, brauche ich nicht, geben wir diesen Hebel aus der Hand. Und es können halt andere Menschen diesen Hebel verwenden. Deswegen ist es immer mein Ansinnen, Menschen auch da in so eine Unabhängigkeit zu führen und zu merken, nee, das ist überhaupt nicht böse. Weil ich sag mal, Geld in guten Händen kann so schöne Sachen bewirken. Und Natascha erwähnt auch an einer Stelle, da war sie, glaube ich, bei irgendeinem wieder wichtigen Abendessen dabei. Ich meine, sie hat sehr viel schon gemacht. Sie hat auch schon im Bundestag gesprochen und so. Und da war sie bei irgendeinem Dinner und da gab es auch sehr viele Frauen, die die Führungsposition von NGOs hatten. Und die haben auch darüber gesprochen, im Moment läuft es noch ganz gut, wichtige Arbeit wie Frauenhäuser. Wo Natascha aber sagt, es gibt, glaube ich, 12.000 zu wenig Plätze für Frauen, die in Not sind. Einrichtungen wie Hate Aid, die dafür sorgen, dass, wenn Frauen irgendeinen komischen Mist im Internet abbekommen. Also Sachen, die sich explizit für Frauen einsetzen. Und die werden im Moment gefördert. Also auch von der Regierung kriegen sie was und sagen aber, dass sie Sorge haben, wenn eine bestimmte Partei vielleicht in der Regierung einzieht, dass ihnen die Gelder gestrichen werden. Und wenn es dann aber natürlich Frauen gibt, die Geld haben oder auch gerne Männer, gibt ja auch Männer, die auch diese Ziele unterstützen, dann können sie halt sagen, ja gut, da kommt halt nichts von der Regierung, aber ich schiebe da jetzt eine große Summe rüber, weil ich finde das wichtig, dass diese Sachen weiterhin gefördert werden. Und das kenne ich ja auch sehr aus USA, wo ich ja auch mal studiert habe, wo ja auch sehr viel auch die großen Opernhäuser ja privat gesponsert werden. Die haben ja natürlich auch ein ganz anderes Steuer- und Finanzsystem. Aber wo das immer normal war, wenn ich sehr wohlhabend bin, dass ich bestimmte Sachen fördere und da auch eben Einfluss nehme oder sage, die Einrichtung oder das ist mir wichtig. Und es ist natürlich auch immer so, wenn ich Geld habe, ich gehe jetzt auch mal nochmal sozusagen auf das Kleine zurück jetzt. Das eine ist das, okay, möchte ich vielleicht auch Dinge unterstützen, von denen ich sage, die sind wichtig. Und das kann ich, wenn ich halt Geld verdient habe, Geld gespart habe, Geld investiert habe. Aber ich habe auch in meinem alltäglichen Leben natürlich mehr Spielraum. Ich habe die Möglichkeit, Wie oft gibt es das, dass auch Frauen immer noch in einer unguten Partnerschaft bleiben, weil sie Angst haben, sie können sich allein nicht finanzieren? Das sollte heutzutage nicht mehr sein. Und da ist es wichtig, gewisse Finanzen zu haben. Oder auch, gut, ich gehöre zu den Menschen, mir ist immer, ich erkenne ja auch, dass Zeit das wichtigste Gut ist, ist noch wichtiger als Geld. Zeit ist das kostbarste Gut. Und es gibt Situationen, wo ich mir quasi Zeit kaufe und gerne Geld dafür ausgebe, weil ich vielleicht schneller von A nach B komme. Und mir ist es das dann wert. Na, also klar, ich könnte jetzt irgendwo hin, ich meine jetzt in der Nähe verwende ich auch sehr gern das Deutschlandticket, aber wenn es weiter ist, nehme ich liebend gern den ICE. Oder wenn ich liege jetzt nicht so viel, aber wenn ich spät mit meinem Flugzeug ankomme, dann gucke ich nicht, ob irgendwo eine halbe Stunde irgendwie eine bekloppte öffentliche Verkehrsbindung ist. Da will ich in mein Bett, dann nehme ich das Taxi. Und da gibt es halt so ein paar Punkte, da merke ich halt, genieße es, dass ich diesen Luxus, der mir an manchen Stellen einfach Zeit beschert, dass das für mich möglich ist. Das kann auch jeder sehen, wie er möchte, aber für mich, mir gibt es Lebensqualität. Mir gibt es auch Lebensqualität, in einem Restaurant bestellen zu können, worauf ich Lust habe und nicht, oh Gott, ich muss jetzt das billigste Gericht auf der Karte nehmen. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr individuell. Aber ihr könnt da gerne mal so reinspüren. Genau, also es ist sehr, sehr wichtig, eben auch ein bisschen was über die Situation zu wissen. Also darüber spricht Natascha ganz viel. Sie spricht darüber, dass es immer schon auch so Zyklen gab, wie so Hochphasen sind, wie es vielleicht ein bisschen crasht, wie die Politik Einfluss hat und wie das schon immer war über einen großen Zeitraum. Die Chance liegt natürlich immer darin, sozusagen in der Downphase zu investieren. Da hat sie dann auch Beispiele, wer da in diesem Corona-Crash investiert hat, da ging es später ab. Na, das ist dann immer diese Chance und man braucht da eben, deswegen ist hier das Ganze mit Mindset so wichtig, auch so eine Entspanntheit. Also jemand, der irgendwie total unsicher ist oder meint, er muss alle 3 Sekunden in sein Depot gucken, dem würde ich das tatsächlich nicht empfehlen. Und sie empfiehlt ja auch eher die Buy-and-Hold-Strategie, bin ich auch eine große Freundin von. Und dann manchmal vielleicht so ein bisschen antizyklisch zu reagieren, das ist sehr, 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 sehr spannend. Sie berichtet auch sehr viel, wie das mit der Rente aussieht. Ne? Sieht ja vielleicht auch nicht so prickelnd aus oder man weiß es nicht so genau. Und sie kommt auch immer wieder darauf zurück, wie wichtig es ist, wie denke ich überhaupt über Geld. Weil dann wird es leichter, sich da zu kennen oder vielleicht auch zu gucken, wie kann ich das verändern. Eben mit Coaching, Heilarbeit oder Best Move. Dieser Körperarbeit, über die ich auch schon mal mit Saskia Worf gesprochen habe, werde ich sicher irgendwann vielleicht auch mal wieder sprechen, was ich ja auch an der Musikhochschule hier schon unterrichtet habe für den Chorverband und ich unterrichte es auch in Yoga-Auszeit oder auch im Einzelmentoring. Und ich gebe euch jetzt noch mal einen Einblick in meine Geschichte. Und vielleicht könnt ihr da für euch auch hinspüren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was bei euch rauskommt, bei mir war das dann eigentlich sehr erfreulich, als ich diese Übung gemacht habe. Aber sie kann sehr augenöffnend sein. Es ist ganz lohnend, mal hinzugucken, was sind so meine allerfrühesten Erfahrungen mit Geld? Da zählt zum einen natürlich drum, okay, wie bin ich groß geworden? Wie haben das meine Eltern gemacht? Das ist ja sehr, sehr prägend. Und ich komme jetzt aus so einem normalen Mittelstand. Meine Eltern waren immer eher sehr sparsam, haben ihr Haus abbezahlt. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf mich, weil es auch Zeiten gab, wo wir sehr sparsam unterwegs waren. Das hat mir als Kind nicht immer gefallen. Im Nachhinein finde ich es natürlich großartig, dass meine Eltern, die ja auch aus einem anderen Land sind, hierher geflohen sind, sich so aus dem Nichts so viel aufgebaut haben. Und ich auch weiß, dass meine Schwester und ich diese Qualität auch haben, dass wir auch sehr krisenstark sind. Und was sind mir dann 2 Sachen eingefallen, die mich bewegt haben und wo ich wusste, Ich habe, glaube ich, schon das sehr gut für mich abgespeichert. Ich habe irgendwann, ich glaube, so kurz vor der ersten Klasse, habe ich Taschengeld bekommen. Und das waren damals 50 Pfennig in der Woche. Und der Witz ist, ich kam mir unglaublich reich vor. Und es gab auch, wahrscheinlich gibt es immer noch, erschien immer am Freitag eine Mickey-Maus-Zeitschrift, so ein Comic. Und diese Zeitschrift kostete genau 50 Pfennig. Und ich glaube, ich habe mein Taschengeld am Donnerstag bekommen und bin dann immer ganz stolz am nächsten Tag in diesen kleinen Zeitschriftenladen in mein Dorf gegangen und habe mir Mickey Maus geholt. Und war ganz glücklich. Ich kann mir meine Zeitschrift jede Woche kaufen. Und das ist auch so wichtig, wie fühle ich mich dabei? Weil es geht am Schluss oft gar nicht um die Summe. Die Frage ist immer, wer bin ich damit? Und es gibt Menschen, das werdet ihr auch wissen, die haben vielleicht gar nicht so viel Geld, objektiv gesehen, aber sind sehr ausgeglichen, sehr zufrieden, sehr im Vertrauen, dass es alles wird und passt. Es gibt aber auch die anderen, die haben sogar richtig viel Geld und haben die ganze Zeit Angst, dass sie es verlieren. Das wollen wir eigentlich auch nicht, weil es hat auch keine Lebensqualität. Also am besten ist es, ne? Ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin im Vertrauen und freue mich über alles, was da ist. Der Klassiker ist ja übrigens auch der sogenannte Lottogewinn. Dass ich glaube, 98% der Lottogewinner sind ja hinterher ärmer als vorher, weil sie einfach mit diesem vielen Geld nicht umgehen können. Die können das nicht halten. Also es braucht dieses Mindset. Und komme jetzt zurück zu meiner Mickey Mouse. Also ich habe sie dann für 50 Pfennig gekauft und war ganz glücklich. Und irgendwann haben meine Eltern mein Taschengeld auf 70 Pfennig erhöht. Und da war ich noch glücklicher, weil ich konnte mir jetzt die Mickey Maus kaufen. Ich konnte mir entweder noch, die hatten da so ganz tolle, spezielle saure Gummibärchen, die noch dazu kaufen. Oder ich habe das Geld gespart. Das war eine sehr positive Geschichte für mich. Dann gab es zu meiner Zeit, weiß ich gar nicht, ob es das noch so gibt, den sogenannten Weltspartag. Der war irgendwie Ende Oktober. Und gut, in meinem Dorf gab es damals nur diese zwei klassischen Banken, die Sparkasse und die Raiffeisenbank. Ich hatte bei beiden dann ein Sparbuch, was man damals so hatte. Der hatte halt so eine Sparbüchse. Da wurde immer wieder Geld reingeworfen von mir und vor allem von meinen netten Eltern. Und dann ist man da halt Ende Oktober hin. Dann wurde dieses Geld eingetragen in dieses Sparbuch, ne? Richtig schön Papier. Und dann gab es immer noch Geschenke, je nachdem, glaube ich, auch wie viel Geld man da eingezahlt hat. Und das war für mich auch so ein positives Erlebnis. Ah ja, ich spare und ich kriege noch Geschenke dafür. Und es kann sein, dass das bei mir tatsächlich dazu geführt hat, dass ich immer gut sparen konnte. Es war für mich nie ein Problem, irgendwie was wegzulegen. Also selbst auch zu Anfang meiner Berufslaufbahn, das war für mich irgendwie normal. Und ich hatte immer irgendwie Puffer. Und auch wenn, was wir ja kennen, auch irgendein Honorar nicht sofort kommt und dann ist es auch manchmal so, dass vielleicht zwei Honorare nicht sofort kommen, ja, dann konnte ich das immer ausgleichen, bis das Geld dann da war. Das war aber für mich normal. Und ich weiß, dass das vielen super schwer fällt. Mein Tipp ist es auch hier, mach eine Automatisierung rein. Also überweis sofort bestimmtes Geld von deinem Konto, ich weiß nicht, auf ein Tagesgeldkonto, wo es vielleicht ein paar Zinsen mehr gibt als auf dem Girokonto. Oder pack ganz wenig Geld in irgendwelche ETFs. Was von deinem Konto ist weg, das merkst du nicht und du sparst an. Also das ist schon mal, mal so ein ganz praktischer Tipp von mir. Wie gesagt, spür da mal rein. Wie war das für dich? Und was heißt das für dich für heute? Also sind da Sachen, wo du gemerkt hast, eigentlich ganz cool, oder du merkst, eigentlich schade, nee, das und das habe ich irgendwie nicht gelernt oder habe ich keinen Bezug zu, aber du kannst es dir ja holen. Es ist ja nicht so, dass es nicht zugänglich ist. Ich komme nochmal zurück zum Buch. Also sie spricht natürlich auch ganz ausführlich über den Gender Pay Gap, aber auch alle Sachen, die dann noch mit dranhängen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber vielleicht werde ich das mit Saskia machen. Es gibt auch einen ganz tollen Beitrag über KI, Frauen und Minderheiten. Da werde ich aber womöglich auch mit Saskia drüber sprechen, habe ich mir zumindest so markiert. Und wichtig für uns Frauen ist es auch, einmal zu lernen, gut, das brauchen wir für alles. Ich meine, eigentlich lernen wir das ja schon auf der Bühne, ne? Wir treten da ja in so Stresssituationen auf, die, vor denen manche Menschen ja die größte Angst haben, vor Menschen irgendwie sprechen, auftreten, singen. Also umso mehr ich natürlich mein Nervensystem regulieren kann, umso cooler bin ich. Und dann bringen mich halt auch irgendwelche Kursschwankungen nicht raus, wo ich weiß, ne, manche Sachen muss man halt aussitzen. Oder ob jetzt irgendwo irgendwas, irgendeine politische Entscheidung gerade einen Einfluss hat, ja, dann ist es vielleicht in 3 Tagen schon wieder anders. Das hat natürlich viel mit dem Nervensystem zu tun. Ne? Also wie sicher bin ich in mir selber? Und es halte ich generell für was ganz Essentielles, sich das zu erarbeiten, sich das zu holen. Also nicht nur für Finanzen, sondern auch für alles. Weil du hast immer, wenn du in diese Ruhe kommst und nicht in einem Angstmodus bist, kannst du andere Wahlen treffen. Angst ist eng, Angst ist Tunnelblick, panisch. Da machst du vielleicht das, was du immer gemacht hast. Wenn du aber es schaffst, wieder durch die Nervensystemregulation in die Weite, in die Entspannung zu gehen und dann ist vielleicht trotzdem auch irgendeine Situation ziemlich biestig, kannst du andere Möglichkeiten sehen. Und das ist ein ziemlicher Gamechanger. Für uns Frauen ist natürlich auch wichtig, Grenzen setzen zu können. Na, wir tendieren ja meistens eher zum People-Pleasing. Sie spricht auch über Resilienz ganz, ganz viel in ihrem Buch. Da habe ich ja bereits letzten Herbst eine Folge für euch zu Resilienz aufgenommen. Und ganz wichtig, wie gesagt, ich schneide jetzt heute nur so einiges an. Ich kann gerne auf manches noch mehr eingehen, wenn ihr mir vielleicht auch schreibt. Und wie gesagt, ich werde das ein oder andere auf jeden Fall mit Saskia nochmal aufarbeiten oder besprechen. Ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht ist auch das Thema Geld und Scham. Das ist bei uns Frauen, glaube ich, auch noch stärker ausgeprägt. Und das geht in alle Richtungen. Ne? Also entweder schäme ich mich, weil ich zu wenig habe oder ich schäme mich, weil ich zu viel habe. Ich schäme mich, weil ich es, ich habe es sogar richtig gemacht, ich habe gut investiert, wow, mein Depot wächst, aber es darf ja am besten auch keiner wissen. Oder ich schäme mich, ups, da habe ich sogar mal irgendwie Geld in den Sand gesetzt, na, das sage ich mal auch lieber keinem. Also da ist so viel Scham, ne? Wird alles immer so versteckt. Und das ist auch ganz wichtig zu lösen, weil du kriegst ein anderes Verhältnis zu Geld und manchmal täte es uns gut, da mehr drüber reden zu können, ne? Was manche Nationalitäten besser können als wir. Bei uns ist es ja tatsächlich ein bisschen schambehaftet. Über Geld spricht man doch nicht. Heute spreche ich drüber. Ich komme dann auch schon so gut wie zum Abschluss meiner Episode, wovon ich ein großer Freund bin. Und da gehe ich auch sehr d'accord mit Natascha, ist es, sich Wissen darüber anzueignen. Auch Dinge selber zu machen. Ich würde Finanzen nicht outsourcen. Da zahlt man dann Geld, aber es ist nicht unbedingt besser. Ich bin eine Freundin davon, nur in das zu investieren, was ich auch verstehe. Und das, was ich nicht verstehe, da lasse ich meine Finger von. Das ist auch eine Empfehlung, die ich jetzt auch so weitergebe, ohne jetzt irgendwas ganz Konkretes zu nennen. Ich finde es auch einen super Ansatz. Klar, wenn man Schulden hat, die abzubezahlen, ist ganz wichtig. Vielleicht aber trotzdem gucken, ne, wie viel Geld lege ich zur Seite. Am besten automatisieren, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt. Also nicht am Monatsende gucken, was ist noch auf dem Konto. Das funktioniert bei den meisten nicht, sondern einfach irgendwelche Daueraufträge und dann ist das Geld halt gut verteilt. Ich würde immer, wenn es möglich ist, wenn Schulden da sind, einen Teil in das Abbezahlen der Schulden stecken, aber auch schon einen Teil und selbst wenn es nur 25 Euro sind, in einen ETF-Sparplan zum Beispiel. Ich bin eine große Freundin davon, einen Notgroschen zu haben. Das muss jeder für sich selber abwägen, wie viel das ist. Also manche sagen, das ist 2 bis 3 Monatsgehälter oder was man so im Monat braucht. Natascha selber hat da viel mehr. Ich hatte da auch mal mehr, ich bin da gerade wieder am Aufbauen. Es muss dann auch jeder selber wissen, also mit wie viel Geld fühlst du dich irgendwie sicher, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Und das gibt einem auch so richtig viel Souveränität. Also ich finde, es lohnt sich, diesen Notgroschen aufzubauen, ne? Was weiß ich, 2 bis 3 Monatsgehälter oder eben auch mehr, wenn das dir ein besseres Gefühl gibt. Und dann investierst du. Und klar, für das Investieren braucht man etwas Wissen. Wie gesagt, man kann auch sich sehr viel selber zusammensuchen. Man kann natürlich auch so Bücher wie von Natascha lesen. Man könnte natürlich auch mal in irgendeinem Programm mitmachen. Weil da gibt es natürlich dann interessante Sachen, ne? Also was sind das für Asset-Klassen? Oder auch wenn ich schon ein Depot habe, gibt es nicht Überschneidungen, von denen ich irgendwie nichts weiß? Dann gibt es den Cost-Average-Effekt und FIFO und alles Mögliche, ne? Also da darf ich mir, wie auch in anderen Bereichen, einfach ein gewisses Wissen aneignen. Dann eben auch zu gucken, was bin ich für ein Risikotyp, ne? Davon hängt es halt auch ab, welche Strategie ich nehme beim Anlegen, weil es soll ja schon darum gehen, dass du dich damit irgendwie gut fühlst und souverän bleiben kannst. Ne? Und wenn du halt nicht so der risikofreudige Typ bist, solltest du nicht risikofreudig investieren. Und vice versa auch nicht. Oder wenn du ganz klar sagst, ich möchte Summe X mir erarbeiten, dann auch gucken, was brauche ich dafür, um da hinzukommen. Und gleichzeitig immer souverän. Und auch das dauert ein bisschen, ne? Also auch das, ich brauche das Wissen. Und ich persönlich halte auch eher was von langfristigen Strategien. Also man darf sich nicht manchmal aus so, weil man jetzt meint, man braucht irgendwie unbedingt Geld, sich auf so, es gibt ja leider auch viel Mist und Betrug und so weiter auf dieser Welt. Und auch, sage ich, unseriöse Angebote, dass ich da halt dann nicht drauf reinfalle, nur weil ich irgendwie denke, boah, das läuft gerade nicht so. Ne? Also von daher diese Nervensystemregulation wirklich aus der Ruhe, aus der auch mit einem gewissen Abstand entscheiden zu können, ist sehr, sehr wichtig. Es gibt noch passend zum Buch, da gibt es dann einen QR-Code, noch ein Workbook. Da sind super klasse Übungen drin. Die wollte ich jetzt die Tage mal noch machen und entweder hört ihr davon, wenn ich das Gespräch mit Saskia führe oder keine Ahnung, wo die Reise noch so hingeht, ist jetzt vielleicht noch mal eine ganz andere Folge auf diesem Podcast, vielleicht auch ein bisschen unerwartet, aber ich halte sie auch für sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen und auch dort klar sind, was will ich und welche Möglichkeiten habe ich, weil immer dieses es wegzuschieben und ach naja, mache ich irgendwann mal, das kann dann in der Tat dann teuer zu stehen kommen. Und es ist für viele nicht das Lieblingsthema, aber es lohnt sich. Und wie gesagt, ich habe jetzt diverse Sachen angerissen. Ich hoffe, dass da was für euch dabei ist oder was ihr erstmal mitnehmen könnt oder durchdenken könnt. Und ich freue mich sehr auf Feedback, Anregungen oder auch Fragen. Dann kann ich die beantworten oder Saskia. Und ja, wünsche euch erstmal eine richtig, richtig gute Zeit. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich danke dir fürs Weiterempfehlen meines Podcastes. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.